weil wir angenommen sind von Jesus Christus, weil das unsere Basis ist, sollen wir auch einander annehmen. Und ich glaube, die Realität, die Praxis, das, was wir erlebt haben in unserem bisherigen Leben, und das trifft, vermute ich mal, auf jeden von uns zu, ist nicht immer, dass wir nur Annahme erfahren haben, sondern auch mal das Gegenteil. Das Gegenteil von Annahme ist Ablehnung. Hat jemand von euch schon mal Ablehnung erfahren? Ja, ein, zwei Leute haben das schon erlebt, okay. Dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal abgelehnt worden, kritisiert worden, zurückgewiesen worden. Vielleicht sogar schon mal und vermutlich ziemlich sicher von Menschen, die uns nahestehen, von denen wir es nicht gehofft, von denen wir es nicht erwartet haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es natürlich ist, dass Leute abgelehnt werden oder nicht so angenommen werden, wie es eigentlich von Gott her gewollt ist. Weil unsere Gesellschaft belohnt ja vor allem die Besten. Bevorzugt sind die, die am besten, am schlauesten, am schnellsten, was auch immer sind. Und wenn du nur Zweiter bist oder nachstehst, dann kann das schon bedeuten, ja, bist halt eben nicht so top, bist halt nicht in. Und was bedeutet es, wenn du nicht in bist, wenn du nicht das coolste Auto fährst oder die coolsten Klamotten trägst, oder dann bist du vielleicht sogar ganz schnell im Out. Und das ist so eine Norm in unserer Gesellschaft, die immer mehr Leute auch betrifft. Niemand kann überall der Beste sein. Und ich vermute, fast jeder hat mal von Eltern, Lehrern, Chefs, Kollegen, Gemeindemitgliedern erfahren, dass er ignoriert, übersehen, kritisiert oder zurückgewiesen wurde. Und das ist ein Punkt, das trifft uns in unserer Identität. Und wenn wir uns nicht einer Grundannahme bewusst sind, dann werden wir es nicht schaffen, in der Nachfolge vorwärts zu gehen. Und dann wird es uns auch hemmen, in unserem Leben Fortschritte anzuerkennen, bis dahin zu, dass wir, wenn wir wirklich Erfolge haben, sie gar nicht anerkennen, weil wir uns viel zu schlecht fühlen. Was sind drei typische Verhaltensweisen, wie wir mit Ablehnung umgehen? In dem Buch, was unsere Grundlage hier von dieser Predigtreihe auch war, beschreibt der Autor drei Stück. Die eine Art, mit Ablehnung umzugehen, die nennt er, gib's ihnen. Das sind vielleicht Menschentypen, die mit aller Kraft und mit aller Macht versuchen, mit Leistung, Kontrolle, ja, und Macht sich durchzusetzen und vielleicht doch diese Pole Position zu erreichen. Doch diesen Erfolg sich anzueignen, sich hervorzuheben, herauszustellen. Eine zweite Möglichkeit, wie wir mit Ablehnung umgehen, und ich glaube, dass es eine ziemlich, ziemlich große oder vielleicht auch wirklich die größte Gruppe von Leuten ist, gib's auf. Wer bist du schon in dieser Gesellschaft? Was kannst du schon Besonderes leisten? Es wird immer jemand geben, der besser ist als du. Und wenn wir das mehr und mehr verinnerlichen, dieses, was uns vielleicht auch die Gesellschaft manchmal so sagt, wer bist du schon, wie kannst du da herausstechen, es gibt doch immer jemand Tolleres, Besseres, wie auch immer, hebst du dich denn da hervor von der Masse? Dann kann das ganz schnell passieren, dass man sowas etwas in sich hineinfrisst und sagt, bin ich wirklich liebenswert? Werde ich wirklich angenommen, wenn ich nicht so und so bin oder das und das habe? Die Folge davon, dass in der Gesellschaft viele Werte definieren, was in ist und out ist, ist einfach Wertlosigkeit, Minderwertigkeit, vom Gefühl her mindestens, nimmt zu. Eine andere, dritte Art, wie wir mit Ablehnung umgehen können, ist immer drauf, macht nur, eine rebellische, gleichgültige Art an den Tag zu legen. Mein eigenes Ding durchzuziehen, sich abzugrenzen, was auch im negativsten Sinne auch schnell Richtung Selbsthass und Bitterkeit gehen kann. Also mindestens zwei von diesen drei Punkten, oder wenn man versucht zu kategorisieren, wie gehen wir mit Ablehnung um, bedeuten eigentlich, wir verharren auch in der Ablehnung, die wir wahrnehmen. Bis dahin, dass man in eine Opfermentalität hineinkommt und sagt, ich kann ja sowieso nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, wer bin ich denn schon? Und auch darin zu verharren, kann herausfordernd sein, weil es ganz, ganz schwierig sein wird, selbst wenn jemand dir etwas Gutes tun möchte, das anzunehmen oder anzuerkennen. Wenn ich erwarte, dass andere mich erfüllen und mir diese Anerkennung geben, die ich brauche, dann kann es ganz schwer, ganz schnell dazu kommen, dass ich immer mehr enttäuscht werde und immer mehr in dieser Spirale hängen bleibe. Ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht beachtet. Und das ist ein Punkt, der mir immer ganz, ganz persönlich zu schaffen macht, auch in meiner Rolle, in der ich vielleicht als Pastor unterwegs bin, weil ich von meinem Grundwesen leider nicht so der extrovertierte Mensch ist, der wirklich immer einen Blick für jeden Einzelnen hat, sondern ihr werdet mich hier sonntagmorgens erleben, dass ich tausend Dinge im Kopf habe und die Übertragung im Eltern-Kind-Raum muss noch angeschaltet werden und ich muss jetzt noch schnell ins Büro eine Liste fertig machen, damit die Leute sich nach dem Gottesdienst eintragen können. Und heute Morgen war es schon ein bisschen stressig, der letzte Punkt meiner Predigt, ich hatte da doch unter der Dusche noch den Gedanken, den wollte ich eigentlich noch schnell aufschreiben. Und dann wird es garantiert passieren, dass ich an euch vorbeilaufe, ohne euch Hallo zu sagen, ohne euch persönlich wahrzunehmen. Und bitte glaubt mir, wenn ich sage, das bedeutet nicht, dass ich euch ablehne oder doof finde oder sonst irgendwie. Ganz im Gegenteil. Eigentlich behaupte ich von mir, dass ich jemand bin, der ein großes Herz hat und der gerne versucht, auch mit Menschen im Gespräch zu sein und sie wahrzunehmen und persönlich unterwegs zu sein. Aber das Maß, in dem ich da unterwegs sein kann, ist einfach sehr, sehr klein von meiner Persönlichkeit her. Und das tut mir leid und ich hoffe, dass ihr mich da auch mit meiner Schwäche annehmen könnt, weil es da bestimmt andere Leute gibt, die da besser sind als ich. Das Thema Identität ist uns so wichtig, weil wir glauben, dass wenn wir wirklich mit diesem Bewusstsein unterwegs sind, gefestigt sind, hier zusammen, wenn wir hier zusammenkommen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin so wertvoll. Ich bin geliebt. Ich bin hier. Wer sieht traurig aus? Lass für ihn beten. Wenn wir gefüllt sind, wenn wir uns immer wieder füllen lassen, wenn wir immer ganz präsent haben und voll sind, dass Gott uns angenommen hat, dass er uns geliebt hat, dass wir total wertvoll und wertgeachtet sind, dass wir gut sind mit dem, was er uns an Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat. Auch wenn andere es vielleicht noch besser können, macht nichts. Das, was wir haben, ist so gut, ein so tolles Geschenk von unserem großen Gott. Wenn wir doch mit diesem Bewusstsein tagtäglich in jeder Sekunde und Minute unterwegs sein könnten, überfließend von dieser Annahme, die wir von Gott bekommen, dann könnte es, glaube ich, ganz anders noch aussehen. Und das sage ich nicht, um uns runterzuziehen, sondern das sage ich, um uns Mut zu machen und einfach nochmal zu sagen, wie wichtig es ist, sich immer wieder neu auf dieses Thema Identität einzulassen und immer wieder zu prüfen, wie sieht's aus in mir? Wie steht's mit meiner Beziehung zum Vater? Bin ich gefüllt? Ist mein Liebestank voll von der Annahme von Jesus, damit ich überfließen kann und weitergeben kann? Ja, und mein Wunsch und Gebet und auch von uns als Leitung war auch in dieser Kleingruppenphase, dass wir in diesen vergangenen Wochen und auch weiterhin einfach zusammen wachsen können und jeder einen Schritt weiterkommen können in der persönlichen Identität, in dem, wie wir uns selber vielleicht auch annehmen können. Und das hat total viele Aspekte. Wir hatten in den letzten Wochen so viele guten Punkte, wie können wir Kämpfe in unseren Gedanken, die uns immer wieder herunterziehen und uns einreden wollen, wir sind nichts, wir können nichts. Wie können wir vorwärts gehen? Wie können wir diese Kämpfe in unserem Inneren gewinnen? Letzte Woche hatten wir das Thema Vergebung und wir hatten da auch in der Kleingruppe eine gute Zeit, darüber zu sprechen und festzustellen, wo ist Vergebung? Wo brauchen wir noch Vergebung? Und ich fand ganz spannend auch festzustellen im Nachhinein, wo muss ich mir selber vielleicht sogar noch vergeben? Ich habe festgestellt, das war doch im Nachhinein bei mir auch nochmal ein ganz großes Thema. Und das sind alles so viele Aspekte von diesem Identitätsthema. Wenn wir mehr verstehen, wer sind wir? Wir sind angenommen. Wenn das diese Grundbasis darstellen kann, dann können wir immer mehr echt leben und auch weitergeben, diese Annahme. Wir können diese Annahme und diese Liebe, diese Wertschätzung einander viel, viel besser leben, wenn wir uns dazu nicht zwingen, wenn wir uns dafür nicht verkrampfthafter versuchen, sondern einfach, indem wir uns füllen lassen von unserem liebenden Vater, der uns bedingungslos annimmt. Und dann fordert uns dieser Satz heraus, mit dieser Basis, dass wir angenommen sind, mit allem, was nicht gut ist, mit allem, wo Gott uns neu macht, dann bekommen wir diese herausfordernde Aufgabe, als Christen zuallererst den anderen anzunehmen, was nichts anderes bedeutet, den anderen zu lieben. Und hier steht nicht nur, deine Familie, der andere ist deine Familie oder der andere ist deine Verwandte oder der andere ist dein bester Freund, sondern hier steht der andere. Und das ist eigentlich jeder andere außer du selber. Da ist keiner exkludiert oder inkludiert oder wie auch immer. Es bedeutet, wir sollen jeden annehmen, wie er ist. Das bedeutet nicht, dass wir akzeptieren müssen oder gutheißen sollen alle Taten, die jemand tut. Aber es bedeutet, dass wir prinzipiell jedem erstmal anschauen und sagen, diese Person ist ein geliebtes Kind Gottes, das, wenn er möchte, von Gott angenommen ist, von Gott Vergebung für alle Schuld empfangen kann. Ein wertvolles Geschöpf. Und das bedeutet, wir haben kein Recht, trotz Taten, die vielleicht nicht so gut sind, die jemand anders begeht, wir haben kein Recht, jemand anderes zu verurteilen oder uns über jemand anderes zu erheben. Das ist alleine Gottes Angelegenheit. Ja, in manchen Dingen fordert uns die Bibel auch heraus, in Liebe einander zu ermahnen. In Liebe zu ermahnen. Nicht, weil ich jetzt das denke, oh, das geht so gar nicht, sondern wenn die Motivation Liebe gemeint ist, bedeutet das, weil ich wirklich ein echtes Interesse daran habe, dass mein Nächster weiterkommt. Ein Kampf gewinnt. Und das ist gar nicht so leicht, manchmal die eigene Motivation da zu überprüfen und reinzuhalten, finde ich. Aber als allererstes sind wir herausgefordert, den anderen anzunehmen, wie er ist. Und das ist auch gerade für Christen gar nicht so leicht. Oder leider sind wir heutzutage als Christen auch nicht dafür unbedingt nur bekannt, dass wir so perfekt Annahme leben. Jörg Dechert, der beim ERF arbeitet, hat einmal Folgendes Kluges gesagt. Unsere Gesellschaft differenziert in Zeiten eines sinkenden christlichen Grundwasserspiegels immer weniger zwischen der Annahme eines Menschen und Übereinstimmung mit seinen Überzeugungen. Die biblisch verankerte Trennung zwischen dem Sünder, den Gott liebt, und der Sünde, die Tat, die von Gott abgelehnt wird, scheint immer weniger für Menschen nachvollziehbar zu sein. Gott trennt die Tat, das Vergehen von der Person. Und auch so sollen wir unterwegs sein. Erstmal Annahme, geliebte Kinder, Geschöpfe Gottes. Und ja, herausfordernd wird's in diesen Zeiten, wo ganz groß das Stichwort Toleranz in dieser Gesellschaft immer wieder genannt wird. Wir sollen tolerant sein. Und wo wir Christen bei einigen Themen immer sehr in die Ecke gestellt werden und gesagt wird, wir sind eben nicht tolerant. Beziehungsweise auch wir Christen werden sogar abgelehnt und nicht toleriert, dass wir eben dieses biblische Prinzip, wir nehmen den Menschen an, aber heißen nicht alle Taten gut, leben und ernst nehmen. Und das ist natürlich zum Beispiel, ich weiß nicht, was bei euch für Themen sofort in den Sinn kommen. Oft ist das zum Beispiel ein großes Thema in der christlichen Welt mit dem Thema Homosexualität. Wir sind hier in dieser der Überzeugung, dass Gott in seinem Wort sagt, dass gelebte, ausgelebte Homosexualität Sünde ist. Das bedeutet, Gott nimmt den Menschen an und sagt, dieser Mensch ist ein geliebtes Kind von mir. Aber er sagt, die ausgelebte Homosexualität ist nicht richtig, ist Sünde, sagt, definiert Gott in seinem Wort. Und allein mit dieser Aussage, mit dieser Tatsache, ecken wir als Christen immer wieder an. Wird uns unterstellt, wir sind nicht wirklich unterwegs in Liebe und Annahme. Und manchmal fallen wir noch von einer anderen Ecke vom Pferd, dass wir so manche Themen wie vielleicht Homosexualität so hochhalten und andere Themen wie Geiz, Steuerbetrug oder Egoismus in unseren Reihen viel leichter auf die Schulter nehmen und da Unterschiede machen. Aber nein, ganz ehrlich, wenn jemand in der Steuer nicht ehrlich seine Dinge angibt, ist das auch nicht richtig. Ist das genauso falsch vor Gott. Wir haben uns so lange mit Identität beschäftigt, weil es uns wichtig ist, dass wir wachsen können in dem Thema, dass wir mündige Christen werden. Dass wir anfangen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Wer bin ich in meiner Identität? Wer bin ich als Person? Und als allererstes steht da, Jesus nachzufolgen. Ihn zu lieben. Nicht aus eigener Kraft, sondern zu seiner Ehre zu leben. Angenommen sein bei Gott und überzufließen hinaus zum Nächsten. Auch in diesem Buch, was als Grundlage war, schreibt der Autor einen ganz schlauen Satz, den ich euch auch nochmal weitergeben möchte. Jeder kann in anderen christusgläubigen Menschen Charakterschwächen und Verhaltensfehler finden. Das ist keine Kunst. Aber wir brauchen die Gnade Gottes, um in einem derart impulsiven Petrus, den wir in der Bibel finden, den Fels der Jerusalemer Gemeinde zu sehen. Wir brauchen die Gnade Gottes, um in dem Christenverfolger Paulus, diesen späteren Apostel Paulus, zu entdecken. Deshalb möchte ich Ihnen, wenn Sie Tag für Tag mit Menschen zusammenarbeiten, die Ihrem Verhalten nach vielleicht weniger als heilig sind und Sie ganz genau betrachten, einfach wünschen: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Gott helfe uns, er schenke uns Gnade und Frieden. Und wie können wir das erlangen? Indem wir Jesus anschauen. Indem wir ihn erkennen, ihn auch anerkennen als unseren Herrn. Indem wir ihn anerkennen und anerkennen, was er für uns getan hat, indem er uns angenommen und geliebt hat. Und Jesus ist das Beispiel, wie wir diesen einen kleinen schlichten Vers nachkommen können, wie wir diese Annahme leben können. Ich lese aus dem Philipperbrief und damit möchte ich auch gleich schließen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Eine Perspektive, die wir oft vergessen, wenn wir einmal vor Jesus stehen, wenn wir einmal bei ihm sein werden, dann wird er uns nicht fragen: Hast du immer recht bekommen? Hast du alles bekommen, was du gedacht hast, dass dir zufallen sollte? Aber was wir bekommen ist, dass wir belohnt werden für die Bereiche, wo wir einfach treu waren, indem wie wir ihm nachgefolgt sind, indem wie wir gelebt haben wie Jesus, indem wie wir Annahme gelebt haben wie Jesus. Und ein letztes, und damit möchte ich schließen, auch aus diesem Buch: Wenn wir in diese Welt schauen, dann ist es herausfordernd, als Christ zu leben. Und wir fragen uns manchmal, wie kann das aussehen? Und lohnt es sich, diese Annahme wirklich zu leben und zu lieben? Ich würde mir auch so wünschen, immer wieder natürlich Anerkennung zu erhalten von Menschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass wir nicht abhängig sind von unserem Wert, von unserer Identität, von dem, was uns ausmacht, was andere Leute über uns sagen. Sondern das Maßgebliche für uns als Christen, die wir Jesus nachfolgen, ist das, was er über uns sagt, Jesus Christus. Und er sagt: Er hat dich angenommen. Er hat dich geliebt. Er hat alles gegeben. Und die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Hab sie trotzdem lieb. Wenn du etwas Gutes tust, unterstellen dir die Menschen eigennützige Motive. Tu trotzdem Gutes. Bist du erfolgreich, wirst du falsche Freunde und echte Feinde bekommen. Versuch es trotzdem. Was du heute Gutes tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit machen dich verletzlich. Sei trotzdem ehrlich und aufrichtig. Die größten Leute mit den größten Ideen können von den kleinsten Leuten mit den kleinsten Köpfen abgeschossen werden. Denke trotzdem in großem Maßstab. Die Leute halten es mit den Schwachen folgen aber immer mit den Starken. Kämpfe trotzdem für die Schwachen. Was du in Jahren mühseliger Arbeit aufbaust, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Menschen brauchen definitiv Hilfe, attackieren dich aber, wenn du ihnen helfen willst. Hilf trotzdem. Gib der Welt das Beste, das du zu bieten hast, und du kriegst manchmal einen drüber. Aber gib trotzdem der Welt dein Bestes. Und das alles können wir tun, wenn wir mehr und mehr verstehen, wer sind wir? Wer ist meine maßgebende Stimme, der ich folge? Wo habe ich meine Identität festgemacht? Und immer wieder neu die Einladung, lasst uns unser ganzes Leben, unsere ganze Identität an Jesus Christus festmachen, der uns ein neues Leben und eine neue Identität geschenkt hat. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich einfach so angenommen hast, wie ich bin, Herr, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern, mit meinen Sünden. Ich danke dir, dass du mich siehst und dass du dich trotzdem freust über mich, dass ich sagen kann, danke, Herr, für die tollen Gaben und Fähigkeiten, die du in mich hineingelegt hast, für alles, was ich haben darf, Herr, hier auf dieser Welt. Danke, dass ich dich haben darf, Herr, dass du mich annimmst, wie ich bin, dass ich nicht abhängig bin von den Meinungen von anderen, von dem, was ich habe, was ich auch nicht habe. Jesus, ich bete wirklich, dass wir, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir, wenn wir zusammen unterwegs sind, jeden Tag tiefer einen Schritt weiterkommen, eine neue Hürde überwinden können, eine neue Sünde besiegen können, Vergangenheit hinter uns lassen können, indem deine Liebe und deine Annahme übermächtig am Wirken ist und immer größer wird in uns, in unserer Mitte, Herr. Jesus, ich bete, dass das, was du in den letzten Wochen angefangen hast, weitergeht, Herr. Dass wir jeder persönlich wachsen können und mehr annehmen können, wer wir sind und wie du uns siehst, Herr. Jesus, und ich lade dich schon ein, dass ja auch in der zweiten Jahreshälfte, wenn wir schauen wollen, was hast du für uns auch als Gemeinde bereitet? Was möchtest du, dass wir tun in dieser Welt? Dass wir aufbauen können auf dieser Basis, die du immer wieder gelegt hast in deinem Wort und über die wir so viel sprechen und nachdenken durften, Herr. Du hast uns angenommen und wir dürfen das weitergeben, diese Annahme weiter leben und weitergeben, Herr. Hilf du uns dazu und schenke du persönlichen Wachstum für jeden Einzelnen, hier heute und in der kommenden Zeit, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Amen.